Hi, herzlich willkommen zum Drop Review Podcast, Episode 14. Wir waren ja ein bisschen länger weg, Julia und ich.
Ages, we've gone ages.
Genau, und sehen aber immer noch genauso jung aus.
Speak only for yourself.
Ey, hallo.
Mir sieht man die vergangenen zwei Monate bestimmt an.
Wieso? Hast du dich nicht erholt über Weihnachten? War das so stressig für dich?
Naja, aber es ist ja auch Winter und dann bin ich ja immer sowieso im Winterschlafmodus. Und dann sieht man mir das ein bisschen an. Ich sehe ein kleines bisschen mehr aus wie ein Bär und weniger wie eine Katze.
Ja, ja, man sieht die ganzen Haare
im Gesicht. Filme, die wir gesehen haben und nicht besprechen und aber großartig waren. In diesem Moment Shoutout to Puss in Boots. Aha. Ich habe den so gut gefunden.
Viereinhalb
Sterne habe ich gegeben.
Warum reden wir nicht darüber denn?
Na, weil ich mich entscheiden musste. Und die zwei Filme, die ich ausgesucht habe, finde ich noch ein bisschen besser. Und auch soll ich sagen, aber Puss in Boots, außer ich war unfassbar entertained und
der Hund
ist klasse.
Hätten wir ja besprechen können. Und zwar bringen wir euch diese Woche fünf wundervolle Filme. Und zwar, ich habe Patan mitgebracht und What's Love Gotta Do With It. Und Julia hat mitgebracht.
Close, der Oscar-Contender für Best International Movie. Mhm. Und Jean Dielmann, der beste Film aller Zeiten.
Seit Sound of Sight 2022.
Und wir werden heute nicht diskutieren, ob das stimmt oder nicht stimmt, sondern wir werden es einfach noch kurz reviewen. Und dann als große Review haben wir tatsächlich Ant-Man and the Wasp, Quantumania mitgebracht. Und ich bin sehr gespannt, ob wir überhaupt etwas dazu zu sagen haben.
Ja, hätten wir mal über Puss in Boots reden können, oder?
Hätten wir mal über Puss in Boots geredet.
Ja, verstehe ich jetzt auch nicht. Also, du hattest,
gibt es denn einen Film, den du in den letzten zwei Monaten gesehen hast, den du wirklich klasse findest und den du jetzt hier noch kurz erwähnen möchtest?
Da bin ich jetzt unvorbereitet. Warte, muss ich meine Liste gucken.
Ja, wenn du dich nicht erinnerst, dann war er auch nicht so
gut. Doch.
Ich denke einmal pro Tag an Puss in Boots.
Die Bill Russell Documentary auf Netflix fand ich super. Dann hatte ich noch mal Throne of Blood gerewatcht, war auch super wieder. The Other Guys habe ich auch gerewatcht letztens, war auch sehr gut.
Wenn Tom Zeit mit Rewatches verbringt, dann hat das was zu sagen, finde ich persönlich.
Ja. Und ne? Es gab noch ein paar.
Denn, es ist
paar
RRR.
Ja, der ist schon länger nicht über Rewatch. Aber Tar, habe ich über Tar geredet? Weiß ich gar nicht. Oder haben wir
du hast nicht über Tar geredet, aber wir reden auch noch über Tar. Wir reden dann beim nächsten Mal über Tar.
Ah, okay, gut.
Würde ich behaupten. Weil er ist ja noch gar nicht im Kino. Der kommt erst am 3. März, wenn ich mich
nicht erinnere. Nicht in deutschen Kinos.
Genau, aber wir sind hinten dran und that's it. Ich habe mir jetzt endlich mal wieder eine Challenge gesetzt, weil ich weiß doch, ich brauche Listen und ich brauche Herausforderungen. Mhm. Meine neue Herausforderung ist es tatsächlich, im Laufe der nächsten zwei Jahre alle Gewinner der Kategorie Best International Movie zu gucken oder wie es früher hieß, Foreign Language Movies oder sowas. Mhm. Genau. Und habe jetzt vorgestern angefangen mit Mephisto von diesem ungarischen Regisseur Klaus-Maria Brandauer in der Hauptrolle und war blown away. Läuft gerade auf Arte, meine Lieben, in der Mediathek. Schaut euch das an. Es ist sensationell. Ich habe wirklich selten eine bessere schauspielerische Leistung gesehen.
Gehst du chronologisch vor, oder?
Nö, ich gehe vor nach, okay, wonach ist mir heute Abend? Weil ich finde, die Hälfte davon sind ja ultraschwere Kost und da muss man ja mal gucken, deswegen, was man trägt.
Ja, frage ich ja.
Nee, geh nicht chronologisch vor.
Okay, gut. Hätte ja sein können, dann hätte es vielleicht mehr Sinn gemacht, weil wahrscheinlich alles schwere Kost ist. Oder gibt es, welche Filme hast denn keine schwere Kost?
Ich werde davon berichten, welcher Film keine schwere Kost ist.
Ich finde,
Mephisto ist zum Beispiel ganz cool, weil es ist super schwere Kost, aber es ist super leicht gespielt und dadurch hat es so einen ganz angenehme Balance.
Verstehe.
Große Watchlist-Empfehlung.
Okay.
So, gut. Nachdem wir euch auf den neuesten Stand gebracht haben,
ich wollte noch sagen, falls ihr auch Empfehlungen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wir freuen uns natürlich auch über Sachen, die wir vielleicht reviewen sollen für euch, beziehungsweise die ihr uns empfehlen wollt.
Das finde ich wirklich schön, wenn man mal eine Aufgabe kriegen würde. Nehmt halt nicht eure Lieblingsfilme, just in case, wir mögen sie nicht.
Ja, das ist immer sehr gemein. Ich war ja letztens bei unseren befreundeten Podcast von den Bewegtbild-Banausen und hatte ja da natürlich auch drei Filme mitgebracht, die sie gucken sollten, beziehungsweise Auftragsfilme, weil ich ja das Bewegtbild-Banausen-Bash gewonnen habe.
Yes.
Und ich hatte mitgebracht The Sea Beast halt. Das fanden sie auch gut. Und dann hatte ich noch mitgebracht, weil sie ja bisher jeden indischen Film richtig abgestraft haben, habe ich dann versucht mit Article 15, wo es um Kasten geht und der keine einzige Tanzszene drin hat. Und
Shame on the movie.
Hab ich's versucht, ja, das zu machen. Der ist ja auch großartig. Und alle meine Filme haben übrigens so ungefähr 85 aufwärts, Metacritic und so weiter und so fort. Also es ist immer alle richtig gut bewertet. Aber auch der kam, glaube ich, die haben 3,5 von 10 gegeben.
3,5 von 10?
Ja, ich war richtig traurig. Und das ist halt so, wow. Das ist so ein 9,5 Film von mir.
Ulala.
Ja, ja. Und deswegen.
Vor allem, weil Seabees ist ja ein super konventioneller Animationsfilm,
nicht,
der
Seabees
eigentlich gar
nicht.
Nichts zu bieten
Nein,
hat.
Nein, Seabees
und der
nicht.
Kriegt dann gute?
Der hat gute gekriegt, ja, genau. Aber der war auch super. Ich fand, der war auch super.
Da sind wir nicht einer Meinung. Ich finde, es ist der schlechteste der Filme in der Animationskategorie beim Oscar.
Nee, das finde ich nicht. Das finde ich nicht, aber gut.
Na klar, wer ist denn, also, wen würdest du denn schlechter werten wollen als den? Marcel the Shell nimmst du schlechter, ne?
Ja, definitiv.
Der ist der viel interessantere Film.
Ja, der.
Ach Leute, bald sind Oscars, freut ihr euch auch schon so? Ich denke ja darüber ständig nach, zum Beispiel wie Maverick 2 für bestes adaptiertes Screenplay nominiert wurde.
Top Gun 2.
Fuck, meine ich doch, ist das egal.
Ja, naja, also, naja, jedenfalls.
Und adaptiert von einem großen Klassiker.
Und drittens hatte ich Throne of Blood mitgebracht hier, ja. Akira Kurosawa, ne? Aber ja. wurde auch gehatet.
Nicht mal Kurosawa.
Aber weil.
Okay, dann kann man es denen echt nicht recht machen. Was ist eigentlich?
Toshiro Mifune mögen die nicht. Weil die, ja, es ist.
Krass, das ist das Einzige, was ich an Rashomon mochte.
Weil es ist dieses Überspitzte, was er so macht halt. Also, weißt du, diese seine Lache und seine übertriebenes Schauspiel. Mm. Und es ist so halt, Lee prangert das ja immer so ein bisschen an, weil er ist ja auch Schauspieler und quasi findet das halt zu überspitzt und warum man den als sozusagen einer der besten Schauspieler ever so in Betracht zieht. Und kann er nicht verstehen.
Es sind halt zwei völlig verschiedene Schauspieläras. Ne? Ich finde das ganz interessant eigentlich.
Aber er hat ja auch andere Filme, wo er wirklich auch gut ist. Ich glaube, also wie gesagt, es ist ein Mixed Bag bei ihm. Aber das zieht ganz schön runter, wenn er diese übertriebene spielt halt. Ne?
Okay. Mich würde jetzt fast mal interessieren, Top 10 von den Bewegtbild-Banausen ever.
Oh, keine Ahnung.
Also, meine Lieben.
Ich glaube, sowas haben die nicht, aber
ja, das hat doch jeder. Das kann natürlich wechselt irgendwie wöchentlich, aber. Ja. Und hat nicht jeder nach Silent Sound seine eigene Top 10 gemacht?
Ich glaube, die haben darauf verzichtet.
Na gut.
Ich habe auch gar nicht gemacht, um echt zu sein, aber gut.
Naja, gut, aber innerlich hast du ja also alle neuen Star Wars-Filme und dann ist halt noch Platz für ein anderer.
Alle neuen Star Wars-Filme? Nicht übertreiben, bitte, hallo.
Gut.
Gut, naja, let's talk about unsere Filme hier. Jetzt haben wir 8 Minuten gequatscht. Und ich habe, wie gesagt, Pathaan mitgemacht. Pathaan ist der neue Film von Siddharth Anand, der schon War gemacht hat 2019 und hat natürlich Shah Rukh Khans Hauptrollen-Comeback seit 4 Jahren. Er war nicht in der Hauptrolle zu sehen und jetzt ist er wieder da. Und das war natürlich der ausschlaggebende Grund, warum dieser Film ein absoluter Erfolg ist, weltweit und in Indien. Alle Rekorde sind gebrochen. Ist der Film, der am meisten bisher eingenommen hat. Ich glaube, bei Crore nennt sich das ja 500 Crore. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, relativ viel Geld. Mhm. Und kein Film vorher hat so viel eingenommen wie der.
Und das ist alleine wahrscheinlich, weil Shah Rukh Khan nach 4 Jahren Abwesenheit also sich rar gemacht hat und dann plötzlich zurück ist.
Ja, genau, man muss ja mal betrachten, er war ja in anderen Filmen drin, hat als Cameos, er war ja in Brahmastra drin, quasi genau. Hatte da ein super Cameo und so weiter und so fort, aber seine Hauptrolle, muss man sagen, eine Action-Hauptrolle, er hat ja auch lange keine Action mehr gemacht, sonst ist er eher romantisch unterwegs gewesen, ne? Und da habe ich übrigens My Name is Khan auch geguckt. Shao Khan auch, muss man ja auch sagen. Aus dem Epiglottel hier, wie er sagen würde. War ja auch sehr, sehr guter Film. Kannte ich ja vorher auch noch nicht.
Gut, und jetzt?
Ja, jedenfalls jetzt dieser Actionfilm, wie gesagt, es ist quasi der indische James Bond, könnte man sagen. Geht 2 Stunden, 26 Minuten.
Only less well dressed.
Liegt natürlich im Auge des Betrachters. Ich finde, er ist ein bisschen, er ist halt indisch, muss man ja sagen, deswegen auch der indische James Bond. Hey, wenn das indische Agenten-Outfit ist. Ich meine, James Bond muss man sagen, ey, James Bond ist ein Spion quasi, der geht da irgendwo rein und das ist immer so High Society, Glamour. Aber ich finde, Pathaan ist eher so die Bourne-Variante.
Ah,
ja, so ein bisschen mehr down to earth und jedenfalls war er Pathaan ein ehemaliger Spion, der für tot gehalten wurde, beziehungsweise lange Zeit nicht da war und dann kehrt er zurück. Und wir sehen halt die Story, wie sie von damals zu heute immer ein bisschen hin und her springt, warum, wieso, weshalb. Große Star-Auftritte, die Hero Entrances sind alle super. Es war eine grandiose Stimmung im Kino. Wir hatten ja für Masala Kraut zwei Live-Events, die wir, also nicht Live-Events, aber Events gemacht. Community-Events und die waren alle sehr gut besucht und hatten alle so viel Spaß und es war echt grandios. Das Kino war echt bis auf den letzten Platz ausverkauft beide Male und die Leute haben Stimmung gemacht. Also sobald Shao Kahn zu sehen war, sind alle Leute ausgerastet und da ist natürlich auch sowas Geiles zu sehen, wie er mit seinem halb offenen Hemd und seinen Muskeln für, 57 oder wie alt er, oder 58, wie alt er ist.
Unfassbar, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal einen derart durchtrainierten Mann gesehen habe auf Fotos. Also wirklich der Wahnsinn.
Der ist schon ein bisschen krass, der Typ. Ich auch nicht gedacht.
Da kann man den schon mal mit einer 27-Jährigen zusammenschmeißen, die auf ihn steht.
Nee, die ist älter, die ist 36, 37 sogar, die ist so alt wie wir.
Oh Gott, sie ist so alt wie wir?
Genau, Deepika Padukone ist es, genau, die ist auch ein großer Star, die spielt auch einen weiteren Agenten, aber aus Pakistan, was natürlich auch mal eine Rolle spielt und der Indien-Pakistan-Konflikt. Und das ist wirklich alles sehr spannend und folgt dieser typischen Thriller, James Bond Spy Formel und gehört auch zum Spy Universe von Yash Raj Films. Und da werden jetzt natürlich noch mehr kommen. Da gab es jetzt drei im Vorfeld und da gibt es auch Cameos von, oder beziehungsweise der eine wird nur genannt und der andere hat sogar ein echtes Cameo, Salman Khan, der taucht da auf. Und das auch da wurde grandios gejubelt. Also es war schon ein sehr, sehr interessantes Erlebnis. Es ist, wie gesagt, es ist nicht die krasseste, tiefgehendste Story, aber es hat auf jeden Fall gute Dad-Jokes drin, über die ich auf jeden Fall lachen musste. Und die Action ist vernünftig. Der Greenscreen-Stuff sieht auch, finde ich, alles vernünftig aus. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Und steht, finde ich, so einem hier No Time to Die nichts nach, meiner Meinung. Hat halt auch noch Tanzszenen. Hat James Bond nicht. Also ich würde auch gerne mal James Bond tanzen sehen, aber das werden wir nie zu sehen bekommen. So ist es leider.
Am besten in so einer Flashmob-Szene, wo alle James Bonds bisher auftreten.
Ja, das wäre doch mal was. Das wäre doch mal was. Mhm. Ja, Multiverse. The Multi-Bond-Multiverse.
The Multi-Bond-Verse.
Ja, ja, jedenfalls, mir hat es gut gefallen. Und ich finde es auf jeden Fall eine Empfehlung, das zu gucken, wenn es dann auf die Streamer wahrscheinlich kommen wird in 1-2 Monaten. Lohnt sich auf jeden Fall, ist man ist gut unterhalten. Ist, wie gesagt, ist, glaube ich, kein 10 von 10 Film für alle, aber ist, glaube ich, auf jeden Fall der Abend gerettet und man wird sehr gut bespaßt. Entertainment-Faktor sehr hoch. Kommen wir zur Bewertung. IMDb sagt 6,6 von 10 mit 121.000 Menschen, die bewertet haben. Metascore von 44 und was alles sich super low anhört, aber ich meine, da ist immer so ein Boykott-Stuff ist da auch mal mit drin, da muss man immer bedenken. Ne?
Boykott?
Indische Filme werden ja boykottiert. Zum Beispiel gibt es da Deepika, die da drin vorkommt, die hat dann so einen orangenen Bikini an und das geht ja nicht. Und das ist alles Haram und so weiter und so fort. Und da sind Boykott.
Okay, interesting.
Ja, gibt's es richtig oft, keine Sorge.
Interessant. Aber das ist ja sozusagen, das ist ja das, was wir als Durchschnittskartoffeln gar nicht wissen.
Ach, so ist es. Weißt du? Sonst, ach genau, John Abram habe ich noch vergessen, der ja auch ein großer Schauspieler ist, der spielt den Bösewicht hier und macht auch da eine gute Figur, weil der sieht natürlich auch, ist genauso durchtrainiert wie der gute.
Letterboxd 3,1, also.
Ich hab noch Rotten Tomatoes für dich, weil das sieht ziemlich besser aus. Tomatometer sagt 85% und Audience Score ist 78%. Ja. Also schon ordentlich, finde ich. Da stimmt, an dieser Stelle. Ja, Letterboxd 3,1 hast du ja schon gesagt, genau. Und meiner Meinung nach ist es eine easy 3,5. Also ich fand, also eher schon 7,5 in die Richtung gehend. War auf jeden Fall highly entertaining.
Und wenn du ihn nur als Actionfilm bewerten würdest im Vergleich zu anderen Actionfilmen?
Auch, ja, easy.
Auch 7 von 10?
Ja, easy. Naja, nur reiner Actionfilm, naja, da fehlt dann halt natürlich ein bisschen vielleicht, also gibt es bessere Actionfilme mit besserer Story. Definitiv, aber ich finde die Cameos und auch die Blenden zu älteren Filmen von Shao Kahn zum Beispiel, die drin vorkommen und so und also so kleine Hints sind schon ganz geil, wenn man sich halt ein bisschen auskennt. Und dann ist es schon amüsant. Also als reinen Actionfilm will ich den nicht sehen. Also nicht so direkt sehen. Also der ist schon
Action-Comedy.
So ein bisschen Comedy. Aber es ist so, wie gesagt, es ist leicht, okay. Sehr leicht. Aber wie gesagt, ich finde es highly entertaining und ja, guckt ihn euch an, macht euch selber ein Bild, weil da wird es jetzt in dieser Reihe natürlich noch mehr geben.
Mhm.
Ja, also das, ich glaube, so ein bisschen zu vergleichen ist, wer Fast and the Furious mag, mag diese Filme.
Okay, gut.
Gut.
Kommen wir zu einem ganz anderen Film. Ich habe euch mitgebracht Close vom belgischen Regisseur Lucas Daunt. 2022, also letztes Jahr ist der rausgekommen, in Cannes ist der debütiert, hat dort gar nichts gewonnen, außer irgendwie 150.000 Tonnen durchgeweinte Taschentücher vielleicht. Und ich hoffe auch sehr, dass ich es durch diese Review schaffe, ohne zu heulen. Ich habe nur was aufgeschrieben, was gelesen und ich musste sofort wieder weinen. Das ist der Wahnsinn. Also ich glaube, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so durchgeheult habe in dem Film. Also einer der traurigsten Filme, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe, interessanterweise. Also auch für mich auf einer Heulskala mit Das Leben ist schön von Roberto Benigni. Mhm. Und in diesem Film geht es um eine Jungfreundschaft. Und zwar steht im Zentrum die 13-jährigen Remy und Leo. Und die haben eine unfassbar enge Freundschaft. Wir sehen sie ganz am Anfang, spielen sie Angriffsspiel, wo sie sich verstecken müssen und vor den feindlichen ausgedachten Armeen quasi davonlaufen. Wir sehen sie durch so ein Blumenfeld rennen, alles in so Magic Hour Lighting. Und die sind ganz körperlich, irgendwo ich gerade gelesen, die sind wie junge Welpen, die sich ja auch permanent übereinander legen und miteinander kuscheln und balgen und sowas. Und das ist so der Spirit von diesen beiden Jungs. Und dann kommen sie in die Oberschule. Und in der Oberschule gibt es natürlich ganz andere Regeln und Grenzen für Jungs und relativ schnell stoßen sie quasi an das Unverständnis ihrer Mitschülerinnen, die fragen, seid ihr eigentlich ein Paar? Und die zwei, die noch nie über so eine Frage nachgedacht haben, sind plötzlich konfrontiert mit der Homofeindlichkeit ihrer Gesellschaft und spüren das in den nächsten Minuten des Filmes sehr stark, wenn sie aufgezogen werden und plötzlich beginnt diese unfassbar enge Freundschaft, die schon immer existiert, auseinanderzutriffen, auseinanderzubrechen, kann man eigentlich eher sagen. Und das ist ultra herzzerreißend, schon im ersten Drittel des Filmes. Es gibt diese eine Szene, also irgendwie 30 Minuten drin, kommen wir zurück zu diesem Anfangsmoment, wo sie quasi dieses Räuber- und Gendarmenspiel machen, wiederholen, nur dass Leo so tut, als ob er nicht weiß, wovon Remy spricht. Er hört keine angreifenden Gegner. Also er lässt sich sozusagen nicht mehr auf dieses freundschaftliche Spiel ein, sondern steigt aus, entzieht sich auch körperlich, rollt sich weg, wenn sie irgendwie nebeneinander liegen und entfernt sich immer weiter von Remy. Fängt zum Beispiel an, Eishockey zu spielen, was ein bisschen on the nose ist vom Zuschauer, weil es natürlich der übelste Macho-Sport ist, bei dem es viel darum geht, sich umzurammen. Es gibt dann auch so Momente, wo sie einfach mit voller Kraft gegen die Hockeywand prallen müssen. Also ein Männlichkeitsgeste der Aggression und so weiter. Und das fand ich so unfassbar berührend an diesem Film, dass er wirklich ausgelotet hat, welche Grenzen haben Männlichkeit. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Thema, das wirklich gar nicht so oft in Filmen drin vorkommt. Wann wirst du eigentlich zum Mann? Wie wirst du zum Mann? Was gehört zu deiner männlichen Identität und was darfst du nicht? Und was darfst du nicht als 13-jähriger Junge? Körperlich nah einem anderen 13-Jährigen sein, zum Beispiel. Was bei Mädchen gar kein Problem ist. So die meisten 13-jährigen Mädchen halten Händchen auf dem Schulhof zum Beispiel, umarmen sich bei jeder Möglichkeit und so weiter. Aber für Jungs gelten diese gleichen Regeln nicht. Und das ist das, was der Film hier seziert und zu einem krass emotionalen Höhepunkt ungefähr in der Hälfte des Filmes führt. Und von da an sehen wir Leo quasi damit kämpfen, wer er ist, was er sein kann, wie er sich zu benehmen hat. Also wir sehen ihn wirklich erwachsen werden auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise. Und man will eigentlich die ganze Zeit in die Leinwand hineinkrauchen und ihn in den Arm nehmen. Und das tun auch alle Erwachsenen in diesem Film. Und das finde ich total stark, weil die Erwachsenen in dem Film wirklich außergewöhnlich rührend sind. Also ich glaube, den größten Heulmoment hat man, wenn einer der Väter anfängt zu weinen. Weil das so erschütternd ist, das war wirklich, wirklich, wirklich heftig. Hm. Ja, und es ist also eine ganz spannende Geschichte darüber, wie junge Menschen, wie deren Nähe, deren Freundschaft sexuell aufgeladen wird von der Gesellschaft. Und gerade wenn du halt ein Junge bist, das sofort in Homofeindlichkeit mündet, was eigentlich nur eine sehr intensive Freundschaft ist. Und wie daran alle Beteiligten kaputt gehen. Das Ganze ist wunderschön gefilmt mit ganz viel orangenen, warmen, gelben, goldenen Licht. Man hat das Gefühl, sie mehrfach so einen schönen Sonnenheiligenkranz um ihre sehr schönen Köpfe haben. Die beiden jungen Darsteller, oh, die sind so gut. Das ist echt Wahnsinn. Das letzte Mal war ich so berührt von Kinderdarstellern bei Petit Moment von Céline Sciamma. Und ich finde, das ist ja auch wirklich toll, wenn du es als Regisseur schaffst, so junge Menschen zu ihrem maximalen Ausdruck zu verhelfen. Gestern habe ich zum ersten Mal meinem E.T. gesehen und da dachte ich die ganze Zeit so,
what?
Bei dem Schauspieler wäre noch was gegangen. Genau, das hast du hier halt nicht. Also ein wahnsinniger Film. Ich würde dem so sehr den Oscar gönnen, weil zusammen mit The Quiet Girl ist das natürlich beides so Filme über junge Menschen, die eben nicht laut sind, sondern die leisen Töne treffen der Menschlichkeit im Gegensatz zu den großen lauten Filmen wie Im Westen nichts Neues oder Argentinia 1985. Argentinia, wahrscheinlich nein. Na, und den fünften vergesse ich immer, der nominiert ist in der Kategorie. Weißt du das gerade? Genau, also eine große Filmempfehlung, aber nehmt bitte eine Taschentücherpackung mit. Gott, alle waren aufgelöst. Also wirklich rund um mich herum. Kein Auge ist trocken geblieben. Das ist der Wahnsinn. Als ich aufgestanden bin, das Licht war angegangen und die Hälfte des Kinosaals war schon draußen, saß hinter mir ein Mann, der immer noch heulend an seine Freundin gelehnt war. Der ist überhaupt nicht klargekommen aus seinem Leben. Richtig krass.
Tja, vielleicht hatte man ja solche Momente auch in der Kindheit selbst, deswegen.
Genau, also das finde ich auch. Also das ist, es löst aus, löst was aus. Das ist ein Film, der zum Fühlen und aber auch zum Drübersprechen einlädt.
Mhm. Ja, IMDb sagt 7,9 von 10 bei 10.000 Votes und Metascore von 81 und ist übrigens 1 Stunde 44 lang. Rotten Tomatoes 90 im Tomatometer und 83 im Audience Score.
Letterboxd 4,0 und ich habe beschlossen, dieses Jahr öfter mal gute Bewertungen zu geben, wenn ich es wirklich fühle. Deswegen kannst du mir 5 von 5. Ja,
ist doch also gut.
Ja, und ein Herz sogar auch. Also ich,
ist das 10 von 10 oder 9,5?
10 von 10. Okay. Und ja, because. Ich habe so viel gefühlt. Und es sah schön aus. Wunderbar. Du hast ihn noch nicht gesehen, ne?
Ne.
Willst du ihn jetzt sehen, nachdem ich ihn dir so erzählt habe?
Oh, da muss ich mal gucken, ob ich jetzt so viel Heulen übrig habe.
Also man braucht es aus einem starken Moment.
Ja, eben, deswegen.
Aber manchmal will man ja auch was fühlen.
Ja, aber ist ja nicht so, als wenn ich bei einer Film nicht nur ein bisschen was fühle, sondern bei der hört sich ja sehr intensiv an.
Ach so, ich habe ja jetzt schon wieder Tränen in den Augen und ich konnte auch kaum was darüber lesen, ohne, also wirklich intens.
Ja, mein nächster Film ist auch cute, aber nicht so intens, aber hat mich auch mal an einer Stelle fast zum Weinen gekriegt. Also das Auge war feucht, sagen wir so. Und zwar What's Love Got to Do With It, der kommt erst raus und hat nichts mit Tina Turner zu tun.
Leider wahrscheinlich, oder? Machen sie irgendeine Anspielung übrigens? Weil ich finde, wenn du einen Song so nennst, musst du doch wenigstens kurz eine Karaoke-Szene einbauen, in der irgendjemand das singt.
Hätte ich gedacht, aber nee. Ja, nee. Nicht? Nee, okay. Nee. Ist wie gesagt ein britischer Film mit pakistanischen Background. Geht eine Stunde 48, hab 6 freigegeben und kommt jetzt nächste Woche, also jetzt die kommende Woche kommt's raus, offiziell. Wir durften von Masala Kraut eine Community Preview dafür veranstalten, von Studio Kanal, ist das nämlich ein Film. Und ja, das Ganze ist von Shekhar Kapoor und hat Lily James, deine Lieblingsschauspielerin, in der Hauptrolle, sowie Shahzad Latif, aber auch Emma Thompson in einer Nebenrolle. Und das Ganze ist gemacht von den Leuten von Love Actually und Four Weddings and a Funeral. Mhm. Also die haben das mitproduziert. Und in diesem Film geht es darum, dass Lily James, sie ist eine Award-nominierte Filmemacherin und hat quasi jetzt arbeitet gerade an dem nächsten Projekt und da geht es darum, um Arranged Marriages, weil der Arzt, der von Shahzad Latif gespielt wird, der Kasim, der Kers immer genannt wird hier, der hat, der beziehungsweise soll jetzt heiraten, seine Familie will ihn endlich unter die Haube bringen, die gehen auch zum Heiratsvermittler, der von so einem Comedian gespielt wird, Asim Chaudhry, Mo the Matchmaker heißt er und das ist auch ganz witzig, wenn sie diese Szenen zeigen und so, ist schon ganz cute gemacht und die zu diesen Sachen kommt es dann halt, dass er da eine findet, die in eine Frau findet, die in Pakistan aber ist halt auch noch recht jung, ich glaube 21, 22 oder so, Jurastudentin und dann geht es natürlich um die Frage halt, weil man sieht schon ihr an, dass sie das eigentlich gar nicht möchte und Konflikte im Raum stehen und dass beide das eigentlich nicht möchten, aber dass es das Beste eigentlich für die Familie ist und deswegen muss das halt gemacht werden. Dann sieht man natürlich schöne Hochzeitsszenen in Lahore sind die, glaube ich, und da sieht es auch wunderschön aus, was sie da filmen und die Häuser und das allgemein, alles, was da gemacht wurde, ist echt gut gelungen, also die so cinematografisch, das macht echt Spaß, das zu sehen und geschrieben ist es übrigens auch von einer Frau, Jemima Khan, was auch natürlich ein bisschen für die weibliche Perspektive spricht und was hier auch durchkommt. Ich meine, wir haben dann halt in dieser Familie auch Konflikte, weil es gibt eine Schwester in dieser Familie, die halt nichts mehr mit der Familie zu tun hat, weil sie sich gegen Arranged Marriage sozusagen entschieden hat oder jemanden aus der Community, aus der pakistanischen Community und er gesagt hat, ey, ich möchte quasi ich würde sagen, er ist jüdisch. David Levi heißt er. Aber das wird nicht thematisiert. Aber jedenfalls, ja, ist es natürlich kein Muslime und so weiter und so fort. Und das ist dann schon ganz interessant, dass die Schwester dann da halt total ausgeschlossen wurde. Und selbst, ich meine, sie hat ein Kind auch und davon wissen die auch nichts. Und naja, jedenfalls kommt die in diesem Film gar nicht vor und die kommt auch nicht zur Hochzeit und sowas. Und das ist schon echt interessant, in welche Richtung das alles geht. Und dann natürlich wird auch getanzt und Emma Thompson tanzt auch mit, ist auch cute. Aber Emma Thompson ist auch so ein bisschen ignorant. Ich meine, das soll ihre Rolle wahrscheinlich sein, aber manchmal denke ich mir so, echt, komm, so blöd kann man jetzt auch nicht sein, ne? Und sie versucht dann aber auch auf ihre gewisse Art und Weise ihre Tochter halt immer zu verkuppeln und hat irgendwie so einen Tierarzt, wo sie ihren Hund andauernd hinbringt und der ist halt super nett und dann versucht sie den damit zu verkuppeln und aber eigentlich ist klar, dass die Kindheitsfreunde, weil sie nebeneinander aufgewachsen sind, Lily und Cass, eigentlich sehr gut zusammenpassen. Und sie, wie gesagt, begleitet ihn auch in den intimsten Momenten, stellt dann auch wichtige Fragen und so. Und das ist schon echt schön gemacht. Und dann gibt es natürlich, kann man vielleicht schon sagen, Happy End technisch ist natürlich zu erwarten.
Aber es gibt auch eine Scheidung, oder was? Gibt es dann auch eine Scheidung?
Ja, das soll ich jetzt spoilern alles, oder?
Ach so, ey, I don't know. Ich bin interessiert. Ich will, ich werde den Film jetzt nicht schauen, aber ich würde,
einmal. Ich erzähle es im Off. Ja, jedenfalls, ja. War schon echt ganz cute eigentlich. So hat den Leuten, mit denen wir gefragt haben, wir haben Leute danach gefragt, halt nach dem Film, denen hat es allen wirklich sehr, sehr gut gefallen. Was man hier natürlich auch sagen muss, ist, man hat zwar einen guten Einblick und auch pakistanische Menschen haben gesagt, es ist sehr authentisch, was hier zu sehen ist, aber wir fanden beide so ein bisschen, also Tino und ich auch, dass man das vorsichtig genießen sollte, vor allen Dingen die Perspektive Arranged Marriage und was dahinter steht und das auch, weil es doch recht Happy End-mäßig endet, dass das nicht immer der Fall ist. Und das,
eine subjektive, fiktionale Einschätzung der Drehbuchschreiberin plus des Filmteams. Ne? Das finde ich ja eigentlich ganz spannend, dass sie eine Perspektive auf die Problematik erzählen, in einer, also eine filmische Perspektive auch. Und dann finde ich das in Ordnung, irgendwie auf gewisse Art und Weise. Weil ich meine, guck mal, die meisten Gewaltfilme, da sagt ja auch keiner, das muss man jetzt aber mit Vorsicht genießen. Wenn das du das in Wirklichkeit machst, stirbst du. So, natürlich.
Ja,
und deswegen
klar. Aber
so ein Liebesfilm eher so ein.
Aber das ist ja trotzdem realistischer als, sag ich mal, Superhelden-Action. Weißt du, was ich meine?
Genau, also es scheint verorteter zu sein im Realismus. Ja. Es ist aber halt gleichzeitig auch nicht. Ne?
Ja, aber.
Wie
ja,
keine romantische Komödie jemals im Realismus verortet ist.
Naja, die könnte schon. Also es war schon recht real, fand ich. Okay. Auch aus meiner westlichen Perspektive. Aber gut. Kommen wir mal zur Bewertung. Der hat 6,6 von 10 bei erst 820 Bewertungen. Metascore von 63 auf IMDb. Und auf Rotten Tomato, da ist noch kein Audience Score da, weil der, wie gesagt, ja noch nicht draußen ist, richtig. Lief auf dem TIFF übrigens, auf dem TIFF-Festival, kam der wohl auch ganz gut an. Tomatometer sagt 71%.
Ja, Letterboxd bei Schalen 2,9 von 5. Von 5, was schon wirklich wenig ist. Alles, was mit 2, davor ist, immer ziemlich wenig.
Ist das so, ja?
Würde ich schon sagen, oder nicht?
Ja, ich habe jetzt auch nicht so viel gegeben.
Hast sogar noch weniger
gegeben. Ich war bei 2. Aber ich glaube jetzt, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, bin ich ein bisschen versöhnlicher. Ich glaube, das war meine Reaktion aus dem Kino heraus. Er war cute, definitiv. Aber ich glaube, wenn man da halt zu realistisch rangeht, aber wenn man deine Perspektive annimmt, Julia, dann ist der, glaube ich, kann man den auch besser bewerten. Ich würde sogar jetzt im Endeffekt, glaube ich, auf 3 hochgehen, 3 von 5.
Ja, ich glaube, dass man die Themen liest und dann will man sofort so sozialkritisch herangehen und neorealistisch, aber das ist halt nicht. Es ist, ja.
Genau. So ist es. Ja, dann sind wir mit durch. What's Love Got to Do With It? Keine Tina Turner erwähnt, alles gut.
Sehr sozialrealistisch ist der Film, den ich euch jetzt erzähle, und ich nehme das Telefon in die Hand und versuche den ganzen Titel einmal auszusprechen. Jeanne Dielmann, Moi 23, mein Französisch ist noch schlechter als mein Englisch, Quai du Commerce, 1080, das werde ich nicht mal Französisch versuchen, Bruxelles. 1975, Chantal Ackermanns großer Film über 3 Tage im Leben einer Hausfrau. Dieser Film dauert 201 Minute, das ist in Stunden umgesetzt, glaube ich, 3 Stunden und 30 oder sowas.
22.
Ich habe ihn im Kino gesehen und hätte ihn, glaube ich, auch zu Hause nicht so gut ausgehalten. Das mal vorweg. Dann auch vorweg, natürlich geht man jetzt gerade in diesen Film, weil man weiß, es ist gewotet worden, der beste Film aller Zeiten. So. Das heißt, man geht jetzt nicht unbedingt unbescholten hinein, was aber bei mir dazu geführt hat, dass ich großzügiger war. So,
du warst großzügiger? Achso, ich dachte, da ist man vielleicht strenger.
Nee, gar nicht. Ich habe also sozusagen, ich habe gedacht so, okay, ich lasse mich jetzt drauf ein, ich nehme mir diese Zeit und der Film darf sich entfalten. Und das tut er ja sehr langsam, aber wuchtig.
Ich muss sagen, das ist immer dann, wenn das so, wenn die Filme, also die habe ich Erfahrung gemacht, mit mir selbst oder auch mit anderen, dass wenn ich zum Beispiel einen Film so krass gesagt habe, boah, das ist voll gehypt, dann war der meistens, kam der nicht so gut an. Und bei mir dann auch manchmal nicht. Weißt du, was ich meine? Dass man so halt, dass man so hohe Erwartungen hat und die der nicht erfüllen kann.
Naja, und dieser Film ist im Prinzip, also ich finde, die Erwartungen, die man in diesem Film hat, sind ja auch wirklich irritierend. Man weiß ja, worum es geht. Nämlich, dass man wirklich 3 Tage in nahezu in Echtzeit gefühlt an den Haushaltstätigkeiten einer Frau teilhat.
Eine Stunde pro Tag.
In einer statischen Kamera, die ungefähr auf Brusthöhe die ganze Zeit ist und ihr dabei zuguckt. Teilweise von hinten, wie sie abwäscht. So, und ich weiß noch genau, es gab so nach 20 Minuten, sieht man sie dann mit ihrem Sohn Abendbrot essen. Und ich war mir in diesem Moment so bewusst, dass ich gleich sehen werde, wie sie dieses Geschirr abwäscht, und fand diesen Moment existenziell bedrückend. Aber nicht wegen des Films, sondern weil einem so bewusst wird, dass das eigene Leben, genau, so eine krasse Abfolge von Tätigkeiten ist. Man hat so ein modernes Leben, das sich ja eigentlich nur abspielt in, und schon wieder muss ich den Geschirrspüler ausräumen. Meine Wäsche liegt im Waschmaschine oder so. Also wie viel Zeit man mit diesen Tätigkeiten verbringt, ist der Wahnsinn. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen das, was den Film dann irgendwann, das, was einen so fertig macht, dass man diesen Mikrokosmos der Frau sieht, aber gleichzeitig ein Makrokosmos ist. So.
Ja, also aber brauchte man 3 Stunden dafür?
Ja, weil du am gewissen, also du hast in der ersten Hälfte sitzt man dann denkt sich so, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Woher kommt, was ist Alltag, was ist Bedeutung? Hat mein Leben Bedeutung, wenn ich das ständig diese Dinge machen muss? Wie könnte ich meinem Leben Bedeutung zufügen? Hat ihr Leben Bedeutung? Also fängst du dich wirklich an, so komische Fragen zu stellen, die man sonst im Film ja nicht macht, weil man dafür ja gar keine Zeit hat.
Wollte ich gerade sagen, aber sollte man das im Film machen oder sollte man es lieber danach machen? Das ist ja die große Frage, finde ich, ne?
Also das ist ja das Verrückte. Das ist ein bisschen so, als ob man einen philosophischen Essay liest. Man braucht ja auch ungefähr so lange, wie man einen philosophischen Essay liest. Und dann plötzlich fängt das an, dass diese unfassbare Struktur dieses Alltags bricht in so kleinen Momenten. Weil wir vorher so genau kennengelernt haben, wie ihr Leben funktioniert, sehen wir plötzlich leichte Verschiebungen, Derangements. Mhm. Und dadurch bildet sich eine ganz eigenartige Spannung, die sich in einem wahnsinnig krassen Moment 10 Minuten vor Filmende entlädt, wo tatsächlich jemand im Kino geschrien hat.
Was
noch nie passiert ist in meiner Leben.
Geschrien hat?
Geschrien, wirklich. Inwiefern? Weil es so überraschend war in dem Moment.
Ach so. Aber sich erschrocken? Ach so, erschrocken.
Erschrocken.
Okay,
Stunden waren wir alle so eingelullt in diese Strukturen, dass dieser Moment hart irritierend war. Und ich finde,
ja, aber das ist ja dann aber spielen doch, wenn also ich meine, das ist ja jetzt, ne, das kann ja theoretisch jeder filmen, das ist ja wie ein Horrorfilm, jetzt lollt er dich in Safe und dann auf einmal, boom, kommt das Monster.
Genau, aber das ist ja kein Horror, also ist
ja, ja, ich weiß, aber
also das ist schon ein Horrorfilm.
Das Prinzip meine genau. ich.
Und das funktioniert, aber das ist nur halt nicht in diesem Film. Und das Ganze ist wirklich, also es ist cineastisch, ist super spannend, weil es natürlich stilistisch so strukturell ist. Also du hast immer den gleichen Aufbau von allen möglichen Dingen. Und dann ist es natürlich auch extrem politisch, weil du eben, das ist immer gesagt, so dieses alltägliche Frausein wird so beleuchtet. Und ich finde das so spannend, weil 1966, 9 Jahre vorher, kommt halt zum Beispiel Daisies raus von tschechischer Regisseurin, was das totale Chaos im Frauenleben ist. Anarchie. Und diese beiden Filme zusammen, beide in dieser Liste zum Beispiel, finde ich total spannenden Kontrast, weil Jeanne Dielmann hat ja Möglichkeiten auszubrechen. Sie kriegt am Anfang einen Brief ihrer Schwester aus Kanada, der sie einlädt. Das heißt, man könnte Momente schaffen, in denen sich etwas verändert, aber das passiert nicht, sondern die Ordnung bleibt mehr oder weniger bestehen und lenkt dann halt so deine Aufmerksamkeit auf so kleine Details. Es gibt einen Fotografen, den ich unfassbar liebe, Gregory Crutzen, der hat zum Beispiel auch so, macht so ganz alltägliche Bilder, die aber unfassbar disturbing sind, weil so kleine Momente off sind. Zum Beispiel sieht man durch ein Fenster und sitzt eine Frau auf einem Bett und neben ihr liegt ein Baby und man fragt sich, was ist die Story zwischen den beiden? Und genauso ist es in diesem Film, dass du dich die ganze Zeit fragst, was geht eigentlich vor an den Figuren, weil Chantal Ackermann bewusst gesagt hat, keine Psychologisierung bitte. So, ich will nicht in das Innenleben der Figuren gucken können, das interessiert mich nicht. So, ich will nur von draußen drauf gucken und dann hast du halt auch die letzten 7 Minuten, Jeanne Dielmann sitzt am Tisch und es ist dunkel, das Licht ist ausgeschaltet, aber draußen ist irgendwo so eine blaue Sirene und das heißt, in einem gewissen Zeitabschnitt kommt immer dieses blaue Licht über ihr Gesicht. Das ist super krass. Also, ein Film, der in Echtzeit deinen eigenen Körper dich sehr spüren lässt, weil wenn du 3,5 Stunden im Kino sitzt, und es ist nicht das CGI, spürst du dich irgendwann sehr selbst. Aber auch, dass man eben sieht, was sind eigentlich 3 Tage im Leben einer Hausfrau? Du siehst auch dann irgendwann ihre Langeweile zum Beispiel, weil... Ne? Also so ist das es. Ist schon spannend. Also ja, ein sehr, sehr spannender, sehr wichtiger Film, cineastisch wirklich aufregend. Das sind 201 Minuten Existenzialismus als Filmessay. Weiß man, also ne, kann man jetzt ungefähr überlegen, wie unterhaltsam das wirklich ist.
Ja.
But it was an afternoon well spent.
Okay. 7,6 von 10 bei IMDb, 11.000 Votes, 94 Metascore, 95 Tomato Meter und Audience Score liegt bei 80, also recht dicht beieinander.
Mhm. Letterboxd auch 4,2 und von mir gab es 4 von 5. Obwohl ich wahrscheinlich, es ist so ein Film, wo, glaube ich, wenn ich ihn niemals wieder sehe, geht der nach oben, weil ich natürlich mittlerweile wahnsinnig viel über diesen Film nachgedacht habe und von Anfang an jetzt ganz anders auf diesen Film draufschauen würde und viel früher die kleinen Momente sehen würde, die passieren. Ja, also, ja. Und das, ich möchte auch gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich über diesen Film jemals diskutieren will, ich weiß es nicht.
Fair enough.
Na? Ich meine, jetzt ist die Frage, ich finde Vertigo und 2001, die sind ja irgendwie nachfolgend, die Filme in der Liste, die sind ja auch ähnlich lang gefühlt. Und jetzt auch nicht unbedingt die unterhaltsamsten, muss man auch mal sagen.
Auch nicht unterhaltsam, sagst du?
Ja.
Wolltest du nicht? Okay.
Ja, gut. Ich oute mich hier. Ich bin jedes einzelne Mal eingeschlafen beim Versuch 2001 Odyssey im Weltraum zu gucken. Vielleicht muss ich den einfach mal an einem Sonntagmorgen um 11 nach einem halben Liter Kaffee gucken.
Ja. Genau, aber genau, nicht abends um 20 Uhr, wenn du einen langen Tag gehabt hast. Das könnte tödlich sein.
So, ja. Dann last but not least, wir halten es vielleicht kurz, wir haben schon so viel über die anderen Filme gequatscht, aber
ja, können wir auch kurz halten, oder?
Nachsehen, meine Lieben. Wir haben so lange nicht mehr miteinander über Filme gesprochen.
Aber ja,
stimmt, aber.
Ant-Man and the Wasp, Quantumania ist unser nächster Film. Wir talken darüber. Der ist ja sehr divers besprochen bisher von den Leuten. Ja, der Film.
Phase 5 ist eingeleitet. Der dritte Film im Phase 5 ist eingeleitet, ja, oder?
Genau, richtig.
Ne? Dritter Film im Ant-Man-Universum. Und ich würde behaupten, mal völlig anders als alle davor. Wenn man Ant-Man liebt, ist das jetzt nicht unbedingt der Film, der einen abholt.
Ja. Fargas Hewitt hatte gute Dad-Jokes.
Ich kann mich an keinen einzigen Joke aus dem Film erinnern.
Und wir haben ihn gerade vor zwei Tagen geguckt.
Wir haben ihn vor zwei Tagen geguckt. Worum geht's?
Ja, Ant-Man muss ins Quantum Realm und dann geht die Quantum Action los, muss sich Kang stellen, weil wir wissen ja, dass The Real Wasp, nicht Hope Van Dyne, sondern wie ist sie? Janet Van Dyne, die Mutter sozusagen. Ja, die war die
Wasp. The Wasp OG.
Die war die erste Wasp sozusagen, genau wie Hank Pym hier, wer ist er? Oh, Michael Douglas.
Hank Pym.
Michael Douglas, das habe ich gesucht, halt der erste Ant-Man war. Jedenfalls, ja, reisen sie dann da rein, müssen sich natürlich ihren Multiverse-Versionen stellen und auch natürlich dem Conqueror of All, der in diesem Universum sein versucht rauszukommen, weil er wurde eingesperrt von bösen Versionen von sich selbst.
He spoiled it.
Ja.
Gut.
Jedenfalls.
Moment, das ist der Film.
Ja, 2 Stunden, 5 Minuten geht das Ganze nur, das ist natürlich sehr entspannt. Ja, fand ich okay. Kam mir nicht länger vor, war okay. Ich muss auf Toilette am Ende, ja. Deswegen kam er mir kurzzeitig lang vor.
In der Reihe vor mir, eine halbe Stunde vor Filmende, fing plötzlich einer an, bei Instagram zu scrollen auf dem Telefon. Ja, ich musste mich vorbeugen und sagen, Entschuldigung, das stört. Mhm. Damit die Person ihr Telefon ausmacht. Aber also, nur mal so, ich finde, das sagt schon wirklich viel, also in Filmen.
Ja. Aber gut, das hast du ja öfter bei halt, ne? Irgendeinen trifft es immer, dem es sich gefällt. Aber jedenfalls,
halt raus, aber stört halt nicht den Rest der Leute um
mich. Ja, aber dann bist du mit 5 anderen Leuten da, das ist doof, ne? Aber ich verstehe, bin da deiner Meinung.
Aber ich finde, das sagt wirklich viel über unsere Generation aus, dass wir es nicht aushalten, mal 2 Stunden einen Film zu schauen, auch wenn er langweilig ist, sondern dass wir stattdessen diese schnelle Bilderfolge von Instagram brauchen. Und dabei muss man ja sagen, dieser Film ist maximalistisch.
Ja, geht du ab auf jeden Fall. Ein Effektgewitter.
Eine wahnsinnige Vielfalt an Lebewesen, die dort in diesem Quantum Realm leben. Wir haben theoretisch auch eine Vielfalt an Orten. Davon sehen wir aber dieses Mal nicht so viel. Das war schon mal besser.
Ja. Wie fandest du MODOK eigentlich?
Das Ganze ist, ja.
Hast du dich nicht über MODOK amüsiert?
Habe ich mich über MODOK? Nein, irgendwie nein.
Über seine Revelation?
Irgendwie nein. Aha. Also ich meine, weißt du, of course, es war ein total süßer Moment, sowas, wenn halt so ein gewalttätiger Mann einer jungen Frau sagt, was soll ich denn machen? Und sie sagt, ja, don't be a dick. Das kann man schon mitnehmen aus dem Film. Aber also für mich ist einfach ein Grundproblem, ich mag Ant-Man wirklich gerne. Ich fand, das war so ein kleiner Buddy-Moment im Marvel-Universum. Es war lustig, Paul Rudd ist einer der größten komödischen Darsteller unserer Zeit.
Wo ist eigentlich Michael Peña?
Mhm. Und dann ist halt, und das, ich mochte an dem Film diese Erzählklammer total gerne. Wir sehen irgendwie Ant-Man, wie er durch die Straßen geht, von allen geliebt wird, im sonnigen Tag in Kalifornien und sein Buch vorstellt. Und das war total süß und lustig, fand ich persönlich. Auch diese Esstisch-Szene, die auf diese Buchvorstellung zum Beispiel folgt, wo sie in Familie so ein bisschen gekabbelt wird und alle ihn so ein bisschen aufziehen, fand ich total niedlich. Und alles, was so in diesem Rahmen gespielt hat, fand ich total toll. Mhm. Und alles, was im Quantenrealm gespielt hat, fand ich total öde.
Na, ich finde die Charaktere eigentlich ganz, ganz cool. Die haben mir eigentlich gefallen.
Ja.
Ich fand auch Jonathan Majors als Kang war eigentlich echt, war schon cool. Also der hat schon.
Pass auf, ich bin ja quasi auch nur wegen Jonathan Majors in den Film gegangen. Ich hätte sonst vielleicht tatsächlich gewartet, bis der auf Disney kommt. Aber ich bin ein riesen Jonathan Majors-Fan.
Ja.
Ich halte den für den besten Schauspieler unserer aktuellen Zeit vielleicht. Würde mir gerne widersprechen, müsste aber nicht. Und ich finde, das Problem ist ja, der kann so viel und es passt aber nicht, finde ich, so richtig. Es passt irgendwie zu der Rolle nicht so ganz. Er ist so moody und melancholy und wuchtig und das ist, wenn man bedenkt, dass man hier im Ant-Man-Universum ist, das eigentlich durch so eine quirky Leichtigkeit. Weißt du, deswegen, MODOK passt so gut irgendwie als Kontrahent, weil das ist genau das, was ich bei Ant-Man sehen will und Kang ist so,
ja, aber wenn er der Big Baddie ist, dann, also wenn genau. Der uns jetzt ja wahrscheinlich, weil man weiß
aber ja, aber hätte ihn auch anders einführen können, weil wenn wir später die anderen Versionen von ihm sehen, wo ja ganz viel los ist und dann wird das plötzlich so Commedia dell'arte und alle sind irgendwie unterschiedlich und da sieht man seine Spielfreude auch sehr und das hätte man vielleicht ein bisschen früher reinholen sollen, auch wenn man dadurch den Big Twist, den man eigentlich erst für die ganze Phase 5 auslegen will, revealed, hätte das vielleicht gar nicht so schlecht getan, wenn auch er schon früher seine Quantumania-Momente gehabt hätte, weißt du? Aber wir lernen ihn halt kennen, wir zusammen mit Janet, da so ein Lonesome Mechanic, und dann gibt es so eine Montage, wie sie irgendwas zusammenschweißen und so. I don't know. So. Michelle Pfeiffer, ich habe die eben vor einem Monat gesehen, nochmal als Catwoman, und denke so, die ist so cool und die hat einfach so wenig zu tun in diesem Film. Ja, der Einzige, der wirklich zeigen kann, was sie drauf hat, ist Michael Douglas. Mhm. Also ich, wirklich, also das ist so.
Aber ja, auch nur einen coolen Moment so richtig.
Naja, ich finde schon jedes Mal, wenn er da ist. Ja? Also jedes Mal, wenn er an seinem Hörgerät rumspielt, habe ich, mochte ich.
Okay. Schauspieltalent am Hörgerät. Ich habe meine Special Skills am Hörgerät spielen.
Ich fand, es war wirklich ein anstrengender Film, auch weil er natürlich ein bisschen konträr zu meiner Erwartung gelaufen ist. Ich hatte einfach gehofft, dass man einen Ant-Man-Film sieht mit einem coolen Jonathan Majors. Und das hat man halt nicht gesehen, sondern einen maximalistischen Marvel-Film gesehen, der genauso war wie die ganzen letzten. Also wie Thor im Prinzip ja auch völlig an Charme verloren hat auf gewisse Art und Weise, weil er so gigantisch wie so ein Screensaver aus den 90ern daherkommt.
Aber ich glaube, das ist der Überdruss halt. Der Überdruss an Marvel-Filmen.
Also es ist dann auch dieses, zum Beispiel diese Stadt, die sie da am Ende zeigen und die sie da Godzilla-mäßig bespielen. Aber das ist so langweilig. Das sieht alles so gleich und irrelevant aus, weißt du? Spielt halt einfach keine Rolle. Weil du dich auch wirklich, ich hab dir ja zugehört, wir wohnten in diesen Häusern. Es spielt keine Rolle. Und es ist so, man weiß halt, also man wird so völlig zurückgelassen emotional. Ich konnte mich mit keiner der Figuren so ein bisschen in Kontakt kommen, weil die alle so, ja, so auf gewisse Art und Weise nur Schablonen sind. So wie Cassie, die dann halt irgendwie eine Aktivistin ist und ihren Sozialaktivismus da ausleben darf als White Savior. Im Quantum Realm.
Da gibt es ja kein White or Black.
Exakt. Aber es gibt es ja doch, weil nämlich die Anführerin POC ist.
Und?
Die dann von ihr befreit wird.
Ja, aber du porträtierst jetzt eine Sache, die in der menschlichen Erdgesellschaft funktioniert, und es gibt aber auf eine.
Aber weißt du, was ich meine? Es ist ja trotzdem das, was ankommt. Und dann kein.
Naja.
Also das sind immer so, Momente, wo wirklich, mir kam wirklich Langeweile aus. Auch wenn man wirklich wusste, wie es ausgeht. Und dann hast du halt irgendwie Kang, der sagt, ich wurde noch nie besiegt. Ich habe wirklich alles. Und das Einzige, was ich wirklich an diesem Film mochte, war die Ameisengesellschaft, und hätte mir eigentlich einen Film gewünscht.
Spin-off Ameisengesellschaft, wollte ich auch sagen gerade. Genau, ist
auch der. Und dann aber, und auch nur mit Michael Douglas als einzigen menschlichen Person, die auftauchen darf. Mhm. Ich habe schon gesagt, in meiner Letterboxd-Review, Michael Douglas darf einen Bill Murray-Moment im Spin-off, Ameisen-Spin-off haben.
Mhm. So ist es.
Ja, I was bored. Punkt.
Ja, so, dann. IMDb sagt 6,6 von 10 bei 32.000 Bewertungen, Metascore von 48. Und Tomatometer sagt auch 48 und Audience Score aber 84.
84?
Ist der Audience Score.
Das ist verrückt, weil alle Leute, mit denen ich gesprochen habe oder deren Reviews ich sehen kann, sind
nicht so erfreut.
Bei 40. Hm? 45, höchstes.
Was hat Letterbox?
2,8. Also es ist der schlecht bewertete Film von den Filmen, die wir heute besprochen haben.
Mhm. Das war die Main Review.
110.000 Menschen haben das quasi gelockt. Ich habe 2 von 5 gegeben.
Was habe ich nochmal gegeben? Auch so, ne?
2,5 von 5.
Achso, 2,5. Achso, 2, ja, sorry. Alles klar.
Ja. Ich finde, es lässt einfach Schlechtes ahnen für, wie geht's weiter mit Marvel, weil das ist ja die große Frage, Quo Vadis Marvel, ne? Mhm. Das nächste, was wir jetzt sehen, ist Guardians of the Galaxy 3. Du hast ja schon gesagt, das Weihnachtsspecial war nicht so klasse. Mhm. Und wenn auch da halt einfach nur so eine maximalistische Materialschlacht ist, na, who cares? Und dann wird's ja richtig düster, wenn The Marvels im November enttäuscht. Mhm. Was
das nicht tut. Könnte durchaus passieren. Aber naja, sagt uns doch, wie ihr diese Filme fandet, und wenn ihr sie gesehen habt, beziehungsweise wenn ihr die Empfehlung annehmt, dann guckt euch die Filme an und sagt uns dann, wie ihr sie fandet. Jedenfalls, wir hatten bei den meisten Filmen Spaß im Kino, beziehungsweise zu Hause. Und
das ist witzig, von meinen 3 Filmen würde ich eigentlich sagen, dass ich bei keinem Spaß hatte.
Echt? Also, ja, gut.
Okay. Also ich habe ganz viele unterschiedliche Dinge gefühlt, aber Spaß
ist das falsche Wort. Dabei. Spaß ist das falsche Wort, okay. Aber
ich hatte Freude.
Freude. Genau.
Und ich hatte auch Freude, neben dir im Kino zu sitzen.
Es war ein Kino-Highlight, ja. Gut, wenigstens das hat Ant-Man geschafft.
Mhm. Und Bauchschmerzen von Nachos mit Käse.
Echt, hast du Bauchschmerzen gehabt?
Nein, Bauchschmerzen gehabt. Juicy Eye, was ist da los bei euch? Das Rezept geändert?
Weiß ich nicht. Irgendwer meinte das auch letztens. Nachos anders schmecken. Aber hey. Jedenfalls, ja, sagt uns, wie ihr es fandet. Sagt uns, welche Filme wir reviewen sollen. Wir freuen uns natürlich und sind hoffentlich jetzt wieder regelmäßig dabei, weil Julia ein Schatz ist und mir Arbeit abnimmt. Das ist natürlich, hilft dieser ganzen Sache.
Genau, nächstes Mal gerne. Also vielleicht warten wir erst beim nächsten Mal auf Tar. Mal gucken.
Mal gucken.
Ich gucke heute noch die Aussprache, Oscar nominiert. Mhm. Und das wird definitiv einer von meinen Schweinen.
Okay, wunderschön. Super duper.
Super duper.
Dann Leute, macht's gut. Wir sehen uns in ca. 2 Wochen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.